vom Nebentisch.
Für mich bitte einmal alles. Für mich bitte zwei kandierte Pferdeäpfel und ein Leberkuchenherz, denn Ozapftis!
Wenn du gerade auf dem Weg zum Gardasee in den Urlaub bist, dann fährst du gen Italien. Ist das? Das ist eine Beobachtung? Ist gut?
Ich glaube, den Witz habe ich irgendwie schon 80 Mal gehört, aber ich finde ihn trotzdem nicht gut. Wer fährt denn gen Italien?
Du sagst doch gen. Ich fahre gen Süden.
Ja, aber gen Süden ist so das Einzige, wo man das sagt. Ja. Und auch das sagt man ehrlicherweise nicht.
Ich weiß gar nicht, woher das kommt, gen, aber ja, doch, weil, gen Italien.
Es heißt doch, hey, ab in den Süden.
Der Sonne hinterher.
Ey, oh, was geht? Von wem ist das nochmal? Ist das DJ Ötzi?
Nein.
Ist das Kalte Candela?
Nein, auch nicht. Oh, ich weiß es nicht.
Müssen wir jetzt hier... Ich google das jetzt, aber wir machen keinen Fact-Check.
Okay, dann google du mal.
Das ist mir kein Fact-Check wert. Das ist eigentlich Grundwissen, das man haben sollte.
Ab Genitalien.
Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Von Buddy.
Ja, genau.
Buddy vs. DJ The Wave.
Ja.
Wäre ich nie drauf gekommen. Hätte man doch nicht wissen müssen.
Na gut, okay.
Möchte mich übrigens nochmal on air entschuldigen. Ihr habt dich ein bisschen warten lassen. Es gab diverse Hundeprobleme.
Hundeprobleme, aber nichts Notaufnahmenmäßiges.
Nein, diesmal nichts Notaufnahmenmäßiges. Es war einfach ein großer Moment des Hundes.
Okay. Willst du darauf näher eingehen oder was ist der große Moment des Hundes? Was kann man sich da vorstellen?
Da kann man sich so viel drunter vorstellen. Nee, ich habe einfach nur jemanden Tipps gegeben mit einem Hund. Und dann hatte mein Hund auch noch Probleme, die auch noch gelöst werden mussten in Form von Gassi gehen. Da ist mir noch Folgendes passiert. Ich habe nicht aus dem Fenster geschaut vorher und dachte, ja, es ist das Wetter so, wie es halt die letzten 8 Stunden auch war. Und habe einfach nur schnell meine Adiletten übergestülpt. Und es hat geregnet. Und dann bin ich auf dem Rückweg noch beinahe, es war so knapp, übelst auf die Fresse geflogen.
Ja, mit Adiletten im Regen ist heftig.
Ich verstehe nicht, warum die sind so rutschig.
Ja, wenn sie nass werden, sind sie voll rutschig. Perfekt für Badelatschen.
Ja, also hä, aber warum?
Ja, weiß nicht, aber willst du Spikes drunter machen oder was? Also
keine Ahnung, so Stoppersocken, die stoppen doch auch, wenn es nass ist, oder?
I guess, aber ist anderes Material.
Ist das nicht auch Gummi? Aber dann stoppt da vielleicht der Stoff.
Adiletten sind auf jeden Fall kein, also ich glaube, dass mittlerweile Adiletten mehr ein Modestück sind als ein funktionelles Utensil.
Am Pool taugen die wirklich nichts. Da hat es mich auch schon ein paar Mal so fast auf die Fresse gelassen.
Aber Flipflops auch nicht, wenn man ehrlich ist. Also was ist die Alternative?
Flipflops fand ich immer eklig. Ich hatte noch nie in meinem Leben Flipflops und es wird auch nicht mehr passieren. Ich finde das eklig.
Die Zeit ist auch vorbei. Die Zeit ist richtig vorbei. Das würde eigentlich voll gut in eine Kategorie passen, die ich mitgebracht habe, in der Liste mit Dingen.
Mhm.
Die ich aber jetzt noch nicht abfeuern möchte, weil ich möchte erst noch auf das Wetter eingehen. Erstmal heute bei uns, also die letzten 8 Stunden war bei uns auch konstantes Wetter, aber halt nur gepisst, den ganzen Tag.
Ja.
Es war wirklich krass. Also meine Stimmung ist auch irgendwie ein bisschen gedroppt, weil ich mir dachte, ich kann nicht nur die Dachfenster nur ein bisschen öffnen, es pisst sofort rein. Und ich wusste halt, okay, gleich ist also das Fußballtraining naht. Und ja, wir haben... Es war halt ein schwieriges Training. Ich will eigentlich was Positives erzählen zu dem Trainerjob, aber es war wirklich, heute hast du so 13-, 14-Jährige und es kübelt die ganze Zeit runter und du sollst irgendwie eine motivierte Mannschaft zusammen haben und dann die Übungen ordentlich machen und irgendwie waren die halt ein bisschen so außer Rand und Band und das war belastend.
War eine Gruppe voller Räuber.
Nee, das reicht, wenn es nur ein paar sind. Es sind nicht alle.
Okay.
Aber wenn ein paar nicht mitziehen, wirkt sich das auf eine ganze Gruppe aus. Es können nur zwei sein, die nicht mitziehen und du merkst es einfach.
Sind es die Guten, die nicht mitziehen? Weil das halte ich für gefährlich, wenn du den Kern der Mannschaft verlierst. So eine Kabine, du musst die Kabine zusammenhalten.
Nee, das ist nicht, das ist was anderes.
So.
Es sind individuelle Momente, wo tatsächlich aber auch immer wieder talentierte Spieler, die auch eher zu den Leistungsträgern gehören, einfach irgendeinen Scheiß machen, die Übung nicht ordentlich machen und das sehen ja dann die anderen und natürlich an Leistungsträgern orientieren sich ja auch irgendwo alle und wenn die nicht mitmachen oder die Sachen nicht ordentlich mitmachen, dann ist halt, das wirkt ja auf alle aus. Wenn die Guten, wenn alle Guten wie Vorbilder agieren würden, dann wäre die Stimmung im Training perfekt. Aber das ist wirklich zu selten der Fall. Das ist aber genau das, was das mit größte Problem bei unserer Truppe da ist, der Kopf. Aber da muss man halt auch sagen, wir sind absolut Amateure und 13-, 14-jährige Amateure auch noch. Also wir sind halt nicht SC Freiburg C-Jugend, so wo alle das Mindset haben, hey, wir sind vielleicht in 3 Jahren im Profikader oder in 4. Und oder wollen dahin. Sondern die sind alle so weit davon weg, dass es halt einfach, es ist halt Spaß. Und das ist auch okay, soll ja auch Spaß sein. Aber mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, wenn's zu unernst wird und zu wenig Zug hinter ist. Das nervt mich dann ein bisschen, aber gut. Oder heute, machen Abschlussspiel in den letzten 5 Minuten, haben 2 Spezialisten sich gedacht, oh, komm, wir grätschen doch mal richtig rein, weil wir am Wochenende nur spielen. Komm, wir grätschen einfach irgendeinen Mitspieler mal Vollgas um. Wo ich mir dachte, hä? Also ich meine, es ist nichts passiert und es war auch, als wäre jetzt keine rote Karte gewesen, so nach dem Motto, aber den ersten habe ich direkt duschen geschickt und nach dem anderen haben wir dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, es ist eh Zeit, aber das macht so keinen Sinn, weil ihr so, ich weiß nicht, was los ist mit euch, so hört mal auf. Also im Spiel, wirklich, wir zeichnen die Spiele auf und machen auch Videoanalyse, letztes Spiel 5-0 auf die Fresse gekriegt. Ich sage nicht, dass es verdient war und so, ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, aber waren kaum in den Zweikämpfen, kaum mal gefoult, ich glaube, wir haben 2 Fouls das ganze Spiel gehabt, weil wir einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen sind. Aber im Training grätschen wir uns gegenseitig um. Ja, super. Echt unglaublich.
Na gut. Was war das Positive, was du noch sagen wolltest über den Trainerjob?
Naja, eigentlich wollte ich letzte Folge, weil es da noch aktuell war, von unserem ersten Pflichtspiel berichten.
Mhm.
Und das war ein wirklich geiles Erlebnis, denn wir spielen ja Verbandsliga und da mussten wir 2 Stunden auswärts hinfahren, nach Singen. Und dann war so richtig so eine gewisse, also zumindest bei mir oder beim Trainerteam, so eine Nervosität, wow, die Saison startet, wir wissen gar nicht, wo wir uns einzuordnen haben und so, wir haben viel getan im Training, hatten gute Einheiten und so. Das hat sich dann alles, hat ja auf diesen einen Moment den Start der Saison so abgezielt und das war echt eine geile Stimmung dann. Also wie gesagt, 2 Stunden hingefahren, pünktlich Gott sei Dank angekommen und dann waren wir so in der Kabine und ich habe die Jungs so heiß gemacht und halt gesagt, so, Jungs, ihr habt euch hier die ganze Vorbereitung mit Fitness gequält und was weiß ich und so, wir haben so eine geile Energie aufgebaut und jetzt bringen wir die auf den Platz und wir fahren hier nicht weg mit 0 Punkten, wir fahren nur nicht 2 Stunden, um ohne was heimzufahren und wir zeigen denen jetzt halt, wie giftig wir sein können, wie wir kämpfen und so und ich habe wirklich gehofft, dass es was bringt, aber ich war mir nicht sicher, dass es was bringt, weil ich sie selten habe kämpfen sehen. Und dieses Spiel war so geil, hat so Spaß gemacht, weil die haben sich in jeden Zweikampf reingehangen, sind so viel gelaufen, dann lagen wir noch 1-0 hinten und dann haben sie tatsächlich noch ein Tor gemacht und es hätte in beide Richtungen noch ausschlagen können und dann ging es 1-1 aus und ich war wirklich so unglaublich stolz auf jeden Einzelnen, wie der gespielt hat, egal ob es die Ersatzspieler waren, die teilweise nur ein paar Minuten oder gar keine Minuten gekriegt haben, die aber angefeuert haben und mit dran waren und alles und es hat so Spaß gemacht. Es hat sich so toll angefühlt, dieses Erlebnis alles. Und ich hatte richtig so Freudentränen am Ende in den Augen, als ich nochmal mit den Jungs geredet habe und der Abpfiff so war. Und es war wirklich ein emotionales Hoch. Ich habe danach noch stundenlang so eine richtige Tension, so eine Spannung in mir gehabt, so weil ich voller Adrenalin und Endorphine war. Das war hammer, hammer geil. Ja.
Nice. Ich weiß noch, als ich so C-Jugend war, da wusste ich zum Beispiel gar nicht, wann so eine Saison anfängt und aufhört. Ab und zu waren Spiele, manchmal aber auch nicht.
Ja, und was soll ich darauf jetzt sagen?
Ich glaube, ich wäre ein Problem für dich gewesen.
Ich glaube, du hättest nicht gespielt, so sieht's aus.
Ja, habe ich da auch nicht.
Ah, okay, ja, dann macht das irgendwo aus den Instrument. Du eh weißt, ich spiele nicht, dann brauchst du nicht wissen, wann die Saison losgeht.
Ja, oder?
Ja, doch.
Nee, es waren immer aber so wenig Leute, dass ich tatsächlich gespielt habe. Also, ich glaube, C-Jugend. Nee, C-Jugend war dann das, wo ich aufgehört habe. Nee, C-Jugend hat mir keinen Spaß mehr gemacht, weil da bin ich dann auf einmal in der Mannschaft gelandet, die gut war. Und aber so bis D-Jugend kommt davor, oder? A, B, C, D.
Ja.
Da hatte ich richtig Spaß. Da waren wir eigentlich in so einer schlechten Gruppe, da habe ich auch immer gespielt, weil, keine Ahnung, wie schlecht will man sein. aber wir haben halt jedes Spiel so 16 zu 2 auf die Fresse bekommen. Aber, keine Ahnung, ich fand das, ich hatte da mehr Spaß am Spiel, als es so ultra kompetitiv geworden ist.
Ja, das ist eigentlich voll das Problem, wenn so Spieler nur auf ihre Leistung gucken und sich so als eher so das als Einzelsport sehen. Und wenn du aber als Team das Ganze siehst, dann willst du halt auch gewinnen und machst was für die anderen mit. Und das ist so ein bisschen auch, wo ich glaube, manche schauen noch ein bisschen zu sehr auf sich bei uns. Und es geht halt wirklich nicht darum, ob du gut oder schlecht bist, sondern du musst alles geben und dann kriegst du auch deine Einsatzzeit und dann leistest du was fürs Team. Und der, aber eigentlich, ja, ist auch egal.
Was ich halt voll gerne gehabt hätte, wäre irgendwie ein Trainer, der ein bisschen Ambition hat. Weil das war halt wirklich, ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass es dem Spaß gemacht hat. Die Übungen waren irgendwie mehr oder weniger sinnlos im Training. Und während dem Spiel war er auch noch Schiedsrichter und noch dazu ein ultra schlechter.
Geil. Also, das klingt echt scheiße.
Es konnte halt keine, also teilweise war da so Fehlentscheidung dabei, dass ich mich während dem Spiel bei den Gegnern entschuldigt habe dafür, dass es so kacke ist. Und auch die Aufstellung, wir haben mit 5 Stürmern gespielt und trotzdem in der Saison 3 Tore geschossen. Oder 4.
Ja, vielleicht deswegen. Weil 5 Stürmer
sind ein bisschen viele, ja.
Ja. Ja, okay. Aber das ist halt auch, ja, andere Liga, andere Ambitionen und halt eher so ein Dorfverein. Bei uns ist halt ein bisschen anders. Und das ist auch gut. Also ich
finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides ist cool.
Ja, eben. Es geht ja auch nur darum, dass Kinder ein Hobby nachgehen können mit einem Betreuer als Aufsichtsperson. So, das ist das Konzept von Amateurfußball.
Ja.
Und da brauchst auch nicht um mehr gehen. Aber ich finde, wie gesagt, zu Sport gehört für mich Wettbewerb und das ist gut, wenn Kinder das lernen, dass man sich durchsetzen muss, dass man kämpfen muss, dass man willensstark und leistungsbereit wird. Das ist, glaube ich, schon sind so ein paar, vielleicht auch so ein bisschen deutsche Tugenden, die mit Sicherheit nicht schaden. Deswegen, ich hoffe, ich kann den Kids auch ein bisschen was mitgeben auf die Reise.
Ja, das wäre cool. Aber ich finde, das passt irgendwie zu dir. Ich sehe das schon.
Das macht so Spaß, Philipp.
Aber ich sehe dich zum Beispiel überhaupt nicht in so einer Mannschaft, in der ich war. Da sehe ich dich nicht als Trainer.
Nee, da würde ich auch gar nicht anfangen.
Aber ich glaube, wir wären handelbar gewesen. Ich glaube, dass man wirklich, weil es war eigentlich eine Gruppe an coolen Leuten, das war jetzt nicht so ultra blödelding, da waren halt Leute, die wirklich -10 Talent hatten, aber es gab auch welche, die hatten ein solides Talent, aber haben sich halt irgendwie nicht so wohl gefühlt in der Situation, da würde ich mich jetzt mal mit ein, also in dieser Competition-Situation, aber da einfach irgendwie den Leuten so einen Zugang zum Spiel zu geben und Spaß daran, so jemanden hätten wir gebraucht, haben wir aber nicht.
Ja, es ist auch, glaube ich, schwierig, gute Trainer zu finden, weil die meisten, also hier im Verein auch so, sind in der Jugend Trainer, weil ihre Kinder da spielen.
Ja.
Das ist halt der Grund. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind oder so, bei weitem nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein besserer Antrieb bei vielen wäre, wenn sie sagen, ich mache das, weil ich darauf Bock habe und nicht, ja, weil mein Sohn spielt da.
Ja, voll.
So.
Aber es gibt halt auch voll wenige, die darauf. Oder vielleicht gibt es voll viele, die darauf Bock haben, aber die halt nie so den Schritt machen würden wie du und sagen, hey, ich gehe da einfach mal hin und frage, ob die Hilfe brauchen.
Ja.
Oder wollen.
Genau, ja. Aber zum Beispiel bei uns ist so, auch der sag ich mal, Cheftrainer jetzt in der Mannschaft, wo ich dabei bin, der ist seit Jahren dabei, ist auch Vater von dem Spieler, aber der war auch dort Trainer, als der Spieler nicht da war. Der kam dann halt erst später, sein Sohn kam später dann nochmal dazu. Und der ist unglaublich. Der hat so einen tollen Zugang zu der Mannschaft und hat die so im Griff und gute Übungen. Also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Jugendtrainer. Also rein menschlich, was der denen mitgibt im Leben, glaube ich, an Tugenden, an Höflichkeit, Respekt und solche Sachen. Wirklich geil. Also wirklich, ja. Sehr, sehr cooler Typ. Genau, jetzt genug über das gelabert. Ich wollte da eigentlich nur drauf nochmal, also ich wollte es eigentlich nur mal erzählt haben, weil ich ja gesagt habe, ich werde hin und wieder mal updaten über meinen Trainerjob und ja, das war so echt ein Highlight, das 5-0 danach war natürlich ein bisschen ein Downer, aber wenn der Gegner einfach zu gut ist, kannst du nichts machen und ich finde, es hätte sogar schlimmer ausgehen können, hätte auch besser ausgehen können, aber ist okay. Gut.
Gut.
Das war es, was ich letzte Folge vergessen hatte, so
okay.
an Content. Sollen wir zu der Liste mit Dingen skippen oder möchtest du noch was von deiner Woche erzählen, so in die Richtung irgendwas?
Wiesn hat ja angefangen.
Stimmt.
Und ich habe ein neues Hobby.
Ja.
Weil sonst, also, keine Ahnung, so Influencer, so mittelinteressant und so Leute, die irgendwie Wiesnbilder posten. Aber mein neues Hobby ist, die Pupillen sich anzugucken.
Was?
Ich habe so ein Bild von Kevin Großkreuz gesehen und einfach, Alter, seine Pupillen waren so fucking riesig. Der hat halt
weil besoffen oder
weil gekokst.
Okay.
Also große Pupillen ist Koks. Und vor allem stand er auf dem Bild, glaube ich, neben irgendjemand, der relativ normale Pupillen hatte und seine waren halt irgendwie 10-mal so groß.
Interessant.
Und das macht Spaß. Das ist jetzt mein neues Hobby. Das heißt, auf einmal sind so Wiesenbilder interessant, weil ansonsten siehst du eins, hast du alle gesehen.
Ja.
Aber so kann man da irgendwie noch so einen Gamification-Faktor entdecken.
Klingt gut.
Aber das war alles aus meiner Woche. Nein. Ich habe was Schreckliches erlebt.
Oh, das ist nicht schön.
Wir hatten auf Arbeit, wie ich ja immer sag, hatten wir einen...
Auf Maloche.
Im Bau. Nee.
Ja, das ist auch das Geilste, wenn so Büroleute sagen, ich war auf dem Bau.
Ja, aber...
Das ist so cringe.
Aber auf die Richtung zielt's ab, weil wir hatten einen Ecological Care Day oder Biotope, was auch immer. Auf jeden Fall, wo man was Gutes für die Umwelt tun sollte. Und da dachte ich mir, eigentlich finde ich das cool. Ich finde es gut, wenn man da irgendwie mal sagt, so, jetzt mal raus aus dem Büro, wir machen was Sinnvolles für die Umwelt.
Mhm.
Aber ich habe geschuftet wie ein Elch. Und zwar haben wir einfach eine gemähte Wiese das Gras zusammengesammelt. Das war unser Beitrag. Was, der Natur ist das doch scheißegal, ob ich hier Wiese zusammensammle oder ob die liegen bleibt.
Das ist kein Beitrag zu...
Nein, wir haben einfach einem Bauer irgendwie 3 Stunden Arbeit erspart.
Wer hat sich das überlegt? Das ist ja total dämlich.
Weiß ich nicht. Anscheinend machen die das jedes Jahr. Die haben auch dafür gezahlt, oder wir?
Das ist unglaublich dumm.
Das ist wirklich unglaublich dumm. Und das Deprimierendste war, du fährst da an dieses Feld hin, oder wir sind, also haben uns irgendwo getroffen, sind dann da hingelaufen und da war die Wiese natürlich schon gemäht und es war echt viel. Und das Erste, was er sagt, ist, ja, wenn ihr nicht alles schafft, ist nicht so schlimm, wir fahren da eh noch mit dem Traktor drüber.
Wow. Das heißt, ihr habt ja nicht mal den CO2-Ausstoß
Nein.
des Traktors eingespart.
Also wir haben wahrscheinlich eher mehr CO2 ausgestoßen, weil das war ja nicht am Flughafen. Das heißt, die Leute haben tendenziell eher weiter weg gewohnt. Also für mich war es näher, aber für die anderen war es eher weiter.
Also sowas Dämliches habe ich selten gehört.
Ja, also
da muss man echt sagen, jemand gehört entlassen. irgendwer muss entlassen werden.
Aber der Dude, der das geleitet hat, sah 1:1 aus wie Felix Lobrecht.
Lol.
Ja. Da war ich kurz ein bisschen verliebt.
Okay.
Aber ansonsten, ich hatte so fucking Muskelkater, so einseitig im Rücken am nächsten Tag.
Hast du dich nur noch links gebückt oder wie so?
Nein, du hast halt immer so von links das Gras aufgehoben und dann rechts auf die Schubkarre geschmissen und dann mit der scheiß Schubkarre irgendwie noch einmal um die halbe Welt gelaufen, um das dann irgendwie auf diesen Grasberg zu werfen.
Das klingt so dumm.
Ja.
Wahnsinn.
Vor allem, wenn du weißt, es existieren halt Maschinen, in denen es in 3 Minuten erledigt wäre.
Ja, aber so, weißt du, warum geht ihr nicht irgendwo hin und sammelt Müll?
Ja, oder sowas.
Sowas. Das
oder
auch
Bäume pflanzen.
Gewesen. Ja, alles wäre besser gewesen, oder?
Also, mir fällt jetzt umwelttechnisch, also so in der Natur nichts ein, was weniger Sinn gehabt hätte.
Das ist schon... Also es ist schon, ja gut, ich meine, doch, ihr hättet natürlich bestimmt irgendwas Sinnloseres machen können, irgendwie, was weiß ich, Bäume streicheln. Oder
weiß ich nicht, ob es
wirklich
sinnloser gewesen wäre.
Ja, ist es eigentlich nicht, nee. Finde ich es sogar besser.
Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Es war schweißtreibend, es war unnötig. Ja, es hat schon auch irgendwo Spaß gemacht, vielleicht ein bisschen.
Das
aber
denke ich schon auf eine gewisse Weise, weil So, weißt du, was ihr hättet machen können? Mann, es ist doch gerade, also nicht über, also ich weiß nicht, wie es jetzt bei München um die Umgebung aussieht, aber die Weinlese ist doch jetzt, also jetzt ist es schon sehr spät teilweise, also einiges ist schon gelesen, aber da suchen oftmals Winzer Hilfe, die jetzt quasi, wenn die Uni schon losgegangen ist, eben nicht mehr auf studentische Hilfskräfte bei der Weinlese setzen können. Da hättet ihr mal was Gutes tun können und bei der Weinlese helfen können. Weil diese Winzer sind darauf angewiesen, dass die Leute zum Helfen haben. Und der Bauer eben nicht.
Ist der Winzer nicht auch ein Bauer?
Ist ein Weinbauer.
Das andere ist ein Wiesenbauer, keine. Und das war ja nicht mal Wiese, die irgendwie noch Futter wird. Das kommt jetzt einfach auf den Kompost. Weil das war
ja, aber es gibt keine Geräte, die euch ersetzen könnten. Man braucht Handarbeit, um die Reben zu ernten.
Das stimmt.
Deswegen meine ich, und das ist, glaube ich, auch.
Das macht, glaube ich, auch Spaß. Also meine genau. Oma hatte immer so Holunderbäume, oder mein Opa, ja. Also Felder voller Holunderbäume. Und das konnte man natürlich auch nicht mit dem Gerät ernten. Das heißt, da sind immer ganz viele dahin gefahren und haben geholfen. Das hat schon auch Spaß gemacht. Also ich war ein Kind, ich war wahrscheinlich relativ nutzlos, aber ich hatte da Spaß.
Ja, das denke ich mir. Meine Freundin meinte auch, sie würde gern mal so wie so eine, wie nennt man das, gegen Kost und Logis auf irgendeinem Hof arbeiten in der Toskana. Da hätte sie Bock drauf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie geil ist. Einfach so ein, zwei Monate irgendwie da so dieses Landleben halt führen und auf dem Hof helfen und einfach dafür halt kein Geld benötigen quasi. Oder nur so einen Mindestlohn kriegen, aber dafür Kost und Logis gratis. Ich glaube, das ist cool.
Ich weiß nicht. Also nach Dienstag habe ich mir dann schon gedacht, es hat einen Grund und ist auch besser so, dass ich in einem Büro arbeite. Das ist wirklich für alle Beteiligten besser. Ich war auch nicht gut da drin, das aufzusammeln. Aber es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also das Sammeln per se. Und mein Körper fand es auch nur so mittel.
Dein Körper ist halt alles andere als daran gewöhnt.
Definitiv, ja.
Ja.
Ja, das ist merkwürdig. Das ist noch diese Woche passiert bei mir.
Merkwürdig. Oh, ich habe auch noch was aus der Woche dann.
Dann schieß los.
Alter. Wenn wir schon über merkwürdige Sachen reden, dann muss ich erzählen, ich war heute erst bei dem Orthopäden. Und das war irgendwie ein ganz stranges Erlebnis bei diesem Orthopäden.
Warte mal, bevor du weiter erzählst. Wollen wir daraus eine Kategorie machen? Ich weiß, ich habe es dir heute schon mal inoffiziell vorgeschlagen, aber ich konnte mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Und du musst es jetzt einschätzen, ob das das Potenzial hat, aber Flo war beim Arzt, finde ich, so nach, kennst du diese Conny-Bücher? Diese Pixie-Hefte? So Conny beim Tierarzt, Conny beim...
Nee.
Na, okay. Gibt's auch so voll viele Memes, irgendwie Conny und ihre Mama verprügeln Rechtsradikale.
Ich glaube, du bist in einer anderen Bubble, aber ja.
Kann sein. Aber Flo beim Arzt fände ich eine schöne Kategorie.
Ich bin eigentlich nur deswegen gerade öfter mal beim Arzt, weil ich, also in der Schweiz zahlst du Franchise oder Franchise.
Franchise kenne ich sonst nur von McDonald's.
Das schreibt man so. Also die sprechen so anders aus. Und du zahlst quasi einmal so einen Sockelbetrag, wenn du bei einem Arzt diese Rechnungskosten hast und danach ist es wie eine Flatrate quasi, all you can Arzt. Und deswegen nutze ich das jetzt aus und gehe jetzt häufiger zum Arzt. Aber diesen Termin hatte ich mir in Deutschland ausgemacht, weil ich mir dachte, ich glaube, es ist unkomplizierter, wenn ich bei einem deutschen, demnach günstigeren Schuhmacher mir also Einlagen machen möchte. Jetzt gehe ich kurz zu dem deutschen Orthopäden, kurz im Sinne von in 4 Wochen war der Termin dann so. Aber das war noch der schnellste. Das ist
trotzdem Eingriff, relativ kurz für einen Orthopäden, finde ich.
Ja, und das Lustige ist ja, orthopädische Sachen sind oftmals akut. Und dann so, ja, den schnellsten kriegen sie wohl bei der Praxis. Okay, rufe ich bei der Praxis an. Ja, in 4 Wochen. Alles klar. Danke für nichts.
Aber auch bei Hautärzten. Ich hatte das immer mal bei Hautärzten und dann ja, ich habe jetzt ein Problem. Ja, wir haben dann irgendwas im Oktober. Es war halt April.
Ja.
Also, ja, Alter, ich weiß nicht, ob das da noch da ist. Ich hoffe aber nicht.
Ich hoffe, dass ich dann noch da bin. Ja. Naja, schon irgendwie, ja, Das ist ein kaputtes System von vorn bis hinten. Okay, jedenfalls, 4 Wochen nur gewartet, top. Dann bin ich zu dieser Praxis, habe ich mich da navigiert, schon gesehen auf Maps. Oh, 3 von 5 Sternen. Oh. Nice. Ich komme da an und sehe so eine Art Baustelle, große, auch mit gesperrtem Parkplatz. Dann muss ich so rum und so einem anderen Parkplatz. Und das war wie so eine Art, so relativ, also für ein Krankenhaus, kleines Krankenhaus in alt und hässlich.
Oh.
Und dann dachte ich mir so, hä? Das ist doch kein Krankenhaus, hier ist doch eine Praxis drin. Und dann habe ich, glaube ich, dann bin ich da so reingegangen und so durch, musste ich so an so Absperrungen vorbei und dann stand da so ein Schild so mit so einem ausgedruckten Papier dran, Orthopädie und so ein Pfeil nach rechts. Und ich bin dann wie so durch so einen Liefereingang reingegangen und dachte mir so, hey, irgendwie ist hier alles ist so. Und ich glaube, was die da machen, ist ein altes Krankenhaus zu renovieren. Und daraus wird dann irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Gesundheitszentrum. Keine
Oder Ahnung, ein riesiger Escape Room mit Motto Krankenhaus. Weil es klang jetzt schon relativ gruselig, was du hörst.
Ja, war auch ein ganz komisches Gefühl, so da anzukommen, denkst du, okay, wo bin ich hier gelandet? So guckst durch so ein Fenster und da hängen so die Deckenplatten runter von der Decke und denkst du, okay, und hier soll jetzt eine coole Praxis sein, oder was? Und dann gehst du halt da um die Ecke und dann ist so ein Gang ist so renoviert komplett und die ganze Praxis drin ultramodern renoviert. Sah also voll gut aus da drin. Und dann dachte ich mir so, okay, das gefällt mir schon mal ganz gut, schön. Dann wurde ich auch nett empfangen und alles. Und dann habe ich da halt gewartet und dann hieß es so, ja, setzen Sie sich hier hin, füllen Sie es noch aus, der Doktor kommt gleich. Dann schaue ich halt so, ich sitze da so, neben mir steht dann halt der Name von dem behandelnden Orthopäden an der Tür und dann dachte ich mir schon, ja, der Doktor kommt gleich. Der hat keinen Doktortitel. Gleich mal auf die Dings geguckt, auf die Website und so von 5, die da arbeiten, haben halt 3 einen Doktortitel und 2 nicht. Und da finde ich, damn, ich habe den einen erwischt und von 2, der keinen hat. Aber dann dachte ich mir, nee, ist mir egal, komm, ich gebe Herrn auf eine Chance. Und beziehungsweise war ich da, glaube ich, noch gar nicht so kritisch. Beim zweiten Mal hinsetzen habe ich mir das vielleicht eher noch gedacht. Lustig war dann einfach so, ich klätze mich da rein und dann fragt er so, was gibt's? Und dann sage ich halt, ja, folgendes, ich habe so an beiden Fersen, aber links ein bisschen mehr, eigentlich so unten an der Sohle, glaube ich, eine Entzündung. Und ich wollte so weitererzählen und er so, zeigen Sie her. Und ich meinte, wollte noch weitererzählen und dann er so, zeigen Sie. Und ich so, okay, setzen Sie sich hin. Und ich habe mich hingesetzt, meine Schuhe ausgezogen und dann halt ihm das gezeigt und meinte so, ja, und ich habe das Gefühl so am Morgen, dass man es so pulsieren spürt. Und dann hat er ohne Witz einfach seinen Daumen genommen, so auf meine Ferse gelegt oder also auf eigentlich unten auf die hintere Fußsohle gelegt und wie meinen Puls gespürt. Und dann dachte ich mir so, hä, was macht er da? Und dann meinte er so, also es pulsiert nicht. Vielleicht objektiv, aber subjektiv. Nee, oder andersrum. Nichts pulsiert. Und ich meinte so, ja, es fühlt sich auch nur morgens kurz so an. Also jetzt sowieso nicht. Und meinte ich so, könnten wir bitte Röntgenbilder machen, damit ich einfach weiß, dass es kein Fersensporn ist. Weil es wird schon wieder weggehen. Ich brauche einfach nur Einlagenrezepte, dann passt das. Und dann hat er noch einmal so wirklich ultraleicht an meinen Knöchel rechts hingeklopft und links, also gerade so, dass ich spüren konnte und gefragt, tut das weh? Und ich meinte so, nein, tut nicht weh. Also niemandem hätte das weh getan. Also wirklich niemandem hätte das weh getan. Und dann meinte er, ja, wieder anziehen. Und dann Röntgen da vorne, links, rechts, Ende Gang. Und dann, ja, bin ich jetzt im Röntgen, dann wurde ich geröntgt, ohne diesen Schutz, den du über deine Weichteile tust, wenn du geröntgt wirst, der lag da so rum, aber angeboten wurde er mir auch nicht.
Bei auch nur den Fuß.
Ja, aber dieses ganze Gerät strahlt ja ab. Yeah. Ich meine, die macht ihre Tür von ihrem Kämmerchen dazu, damit sie die Strahlung nicht abkriegt, aber bei mir ist egal. Aber sie macht das ein paar Mal am Tag, also von dem her.
Ja. Ja.
Jedenfalls, ja, dann eben geröntgt und ich komme, sollte mich dann wieder davor setzen, hab gewartet und dann komme ich halt wieder, durfte ich wieder in den Raum und da hängen dann schon die Röntgenbilder und oder wurden da abgebildet und ich konnte schon direkt sehen, ja, perfekt, kein Fersensporn, sonst wäre da so ein knochenartiger Auswuchs an der Ferse zu sehen. Schon mal erleichtert. Dann kommt halt er rein und sagt, ja, wir haben, wie hieß es, irgendwas so, Fasciatis plantaris. Und dann hat er nochmal gesagt, Fasciatis plantaris. Ja, danke, das hat Google auch gesagt. Und dann meint, oder dann war so Stille und ich wusste nicht. Und dann meinte ich so, und? Und jetzt?
Hat er damit gerechnet, dass das schon reicht für den Aha-Moment?
Ich weiß es nicht, es war so strange. Ah, eine Sache habe ich noch vergessen, bevor ich wieder rein durfte, habe ich ja draußen im Gang gewartet. Und dann ging so die Tür wieder auf, weil da eine Frau bei ihm drin war, zur Behandlung. Und ich würde so mir sagen, Mitte 40. Und dann meinte er so, und jetzt gehen Sie zum Röntgen, ich begleite Sie. Und dann hat die Frau, ohne Witz, er hat sie einfach an der Hand genommen, dann haben die so Händchen gehalten, sind 3 Meter den Gang links gegangen. Und dann ist er stehen geblieben und hat gezeigt, da hinten Ende Gang ist Röntgen. Und ich dachte so, hä? Was? Was ist hier gerade passiert? Warum hat er sie einfach ungefragt an der Hand genommen und 3 Meter begleitet? Ich hätte das, glaube ich, selber gefunden. Und es war so unangenehm, weil ich mir dachte, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt im beidseitigen Einvernehmen passiert ist gerade.
Also mittlerweile finde ich die 3 Sterne fast schon hoch.
Ja, es war wirklich. Ah, das war ja alles in allem sehr komisch. Und auf jeden Fall durfte ich dann ja wieder rein und dann saß er so an seinem Rechner und hat halt noch kurz sowas, auch er hat schon was auch gesagt, so von wegen, ja, Rezept für die Einlagen machen wir und so. Das Rezept hat er nicht gefunden gehabt, weil er dachte, ich hätte es schon genommen. Ich meine, ich hab's noch nicht. Und dann kam die Assistentin rein und er wechselt den Stuhl. Assistentin setzt sich hin und er sagt, Diagnose, Fasciatis plantaris.
Das klingt so ein bisschen wie das, was Khaleesi sagt, bevor die Drachen kommen.
Ja, oder so ein Zauberspruch halt.
Ja, oder das.
Aber er hat literally 3 Wörter, also die Assistentin reingebeten, damit sie 3 Worte in diese Akte reinschreibt. Hm. Mehr nicht. Das waren nur die 3 Worte. Und dann hat er gefragt, ob wir das Rezept ausstellen können. Sie meinte, sie hat das Rezept schon ausgestellt. Und Überraschung, es lag noch im Drucker. Direkt neben ihm.
Gott.
Und
nein.
Und das war strange. Und das Beste kommt zum Schluss. Ich wollte ja irgendwie, also er hat mir dann so eine Anleitung für ein Fußbad noch ausgedruckt und rübergereicht. Und dann meinte ich so, ja, wissen Sie, ich kenne das schon mit so einer Entzündung und da hilft nur schonen. Und dann meinte er halt so, also ich meinte, hilft ja wohl nur schonen. Und er meinte, oder belasten, man weiß nie. Doch, du solltest es wissen. Wie, man weiß nie.
Tatsächlich bist du derjenige, der wissen sollte, ja.
Also es war wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges Erlebnis von vorn bis hinten. Und ich musste ja währenddessen, fand ich es ja schon irgendwie lustig. Was ich gemacht hatte in so einer kleinen Überschwangshandlung war...
Notizen.
Das habe ich im Auto dann gemacht. Aber ich habe in der Überschwangshandlung einfach die E-Mail-Adresse von RTL rausgesucht. Und währenddessen, ich habe schon so eine Mail angefangen zu verfassen. Und dann habe ich erstmal noch gedacht, ich muss erst googeln, ob die noch irgendwelche Serien produzieren, wo man Betrüger entlarvt. Es war so strange. Ich dachte wirklich, der kann doch kein Orthopäde sein. Das kann nicht. Aber dass er dann dieses Fasciatis plantaris war ja lateinisch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, er hat gegoogelt in der Zeit.
Ja, weil er kam ja rein und hat es gesagt. Er hat ja nicht die Diagnose live gemacht, oder?
Nee. Es war wirklich, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das so ein Hochstapler ist. Und das ist ja auch, ich kann es ja hier sagen, es ist ja relativ sicher, dass es niemand hören wird, der ihm nahe steht oder er. Aber es war ganz merkwürdig und ja, kann ich nicht empfehlen, die Praxis.
Hast du keinen Flyer da gelassen im Warteraum?
Nee.
Das wäre aber eigentlich eine gute Idee, weil in so Warteräumen, da kann man schon viel Zeit verbringen. Da ist so ein Podcast vielleicht.
Ja, aber wir haben ja, also ja, schon. Aber ich weiß nicht, ob das eine coole Umgebung ist, um zu werben. Und ob man das darf. Weil meistens liegen da ja exklusiv irgendwelche Medikamentengeschichten aus.
Von der Pharmaindustrie gekaufte Spots.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass da bestimmt manche Vertreter sehr beharrlich sind, dass da möglichst wenig Konkurrenzflyer drin liegen.
Gut, aber wir sind ja keine Konkurrenz zu einer medizinischen Anwendung. Außer Lachen heilt.
Gutes, Lachen ist gesund.
Ja, siehst du, dann sind wir doch eine gute
Aber deswegen sind wir keine Konkurrenz, richtig. Gut, das war auf jeden Fall mein auch merkwürdiges Erlebnis diese Woche. Jetzt haben wir beide eins geteilt, ist doch wunderbar.
Fantastisch. Dann können wir ja direkt jetzt zum Rahmenprogramm kommen und da hattest du mir ja eine Liste mit Dingen versprochen.
Das ist richtig. Ich habe eine Liste mit Dingen vorbereitet. Denn es geht um, hätte ich auch vorhin schon überleiten können eigentlich, und zwar eine Liste mit Dingen, worüber Leute mit 10 Jahren Abstand entweder...
Dingen. Ich will nicht mal eine neue Stelle zum Unterbrechen.
Ja, ich habe schon gedacht, du hast vergessen.
Nein, würde nie. Aber ich habe nicht zugehört, weil ich habe mich so darauf konzentriert, wann die unangenehmste Stelle ist.
Ja, das ist gut. Also, worüber Leute mit 10 Jahren Abstand entweder lachen, wenn sie sich selbst nicht zu ernst nehmen, oder sich schämen, wenn sie sich selbst zu ernst nehmen.
Okay, also so Duschschrei-Momente potenziell.
Ja, aber mit viel, wirklich viel, ja doch, man könnte es in die Richtung.
Okay. Ich bin mal gespannt, ich habe noch keine Vorstellung, ich bin gespannt, was da kommt.
Okay, also ich fange jetzt mal an mit was Einfachem, wo vielleicht viele rein relaten können. Und zwar Röhren-Jeans bei Männern. Also wer Röhren-Jeans früher anhatte, so die richtig hauteng.
Mhm.
Und da sich nochmal so reinversetzt, so ich habe das seriously getragen, nicht ironisch. Also ja, das war mein.
Ich habe dafür auch mal ein Kompliment bekommen.
Du?
Ja.
Oh, du hast so dünne Beine.
Nee, nur dass die Hose cool ist.
Ja, es war ja früher auch cool, aber irgendwie, also jetzt im Nachhinein, entweder kann man drüber lachen oder sich halt schämen. Wie ist es bei dir? Ich habe nämlich keine getragen.
Boah, ist das schon unangenehm?
Also eher schämen.
Ja, aber es war damals cool. Also, ich weiß nicht, ob ich drüber lachen würde, aber... Ich kann es zumindest so hinnehmen und sagen, ja, es war halt eine Zeit, wo das cool war.
Ja, das kann man eigentlich zu vielem von dieser Liste sagen. Das war jetzt Platz 5. Ich improvisiere jetzt das Ranking einfach. Mhm. Auf Platz 4, komm, dann nehmen wir jetzt was aus der näheren Vergangenheit. Du hast in NFTs investiert.
Da kann ich herzhaft drüber lachen, weil habe ich nicht gemacht. Und habe von Anfang an gesagt, das ist Blödsinn.
Ich kann herzhaft weinen und im Nachhinein kann ich sagen, ja, also das mystische oder geflügelte Wort FOMO existiert. Das war wirklich, aua.
Aber da hatte ich wirklich,
ja.
Bei NFTs hatte ich wirklich so eine klare Vorstellung davon, dass das Blödsinn ist, dass ich nicht mal FOMO hatte. Selbst als da diese ganzen Sachen hoch und runter gingen, es war für mich einfach so random. Das ist, ich hatte keine FOMO, weil es war mir zu dumm.
Nee, es war für mich total nachvollziehbar, warum ein Hype um diese Technologie da ist, weil ich habe es ja wirklich auch verstanden. Und ich dachte mir so, oh, krass, das kann halt mega viel ändern. Aber dass dieser aus diesem Hype, dass der halt so overhyped war, also so viel zu krass war dieser Multiplikator, was da an Geld über die Theke gegangen ist. Und dann war ja auch immer, um diese Kurse nicht noch schneller einbrechen zu lassen, in dieser Community das Motto so HODL. Eigentlich hieß es HOLD, aber in irgendeinem Chat hatte sich mal jemand verschrieben und HODL geschrieben. Und dann war das so ein Insider in der Community, HODL. Also halte deine Sachen, weil sonst enttäuscht du ja die Community quasi oder sonst bist du halt wie so ein
Teil des Problems.
Verräter. Alle müssen hodeln, dann bricht der Kurs nicht ein. Naja. Naja, auf jeden Fall, ich kann das schon mit einem weinenden und einem lachenden Auge betrachten. Das war eine interessante Zeit. Aber
grundlegend die Technologie schon auch verstanden von Blockchain. Aber trotzdem, ich sehe den Benefit nicht.
Ja, vielleicht hast du dann doch nicht ganz verstanden, was NFTs so für Anwendungsbereiche mit sich bringen könnten, wenn es dann soweit ist, dass es in der Masse. Aber dieses klar, irgendwelche komischen Bildchen, die dann auf einmal einen Wert haben können, weil sie auf der Blockchain unique sind, so dass die dann auf einmal so für Preise gehandelt werden, die unmenschlich sind. Das ist natürlich Bullshit, muss man einfach sagen. Aber es war eine coole Szene und es hat echt Spaß gemacht, das zu traden. Aber ich war äußerst erfolglos, im Nachhinein vor allem. Währenddessen gab es auch mal so ein High, da war ich schon gut dabei, aber es war, hat sich auch schnell wieder umgekehrt. Es war halt so ein Gamble und das war eigener Kosmos, da ist man richtig so abgetaucht. Das war Corona-Zeit auch, weißt du, das war so wirklich, du hattest so nichts zu tun und dann habe ich mich da so reingefuchst und in diese Szene reingefressen, da mitten in der Nacht irgendwelche Mints mitgemacht und
war crazy. Also für mich war es einfach nur so ein Marketing-Wettbewerb, mehr oder weniger. Weil die Bilder sahen ja teilweise nicht mal gut aus. Und es war einfach nur, wie krass kann ich das bewerben, damit dann möglichst viele Leute dann teilnehmen, wenn dieser Mint ist oder was auch immer. Und danach ist ja eh egal. Danach kannst du auf null droppen und dann machst du einmal richtig Kohle. Vielleicht machst du zweimal richtig Kohle, wenn du dann beim Mint dabei bist und dann kriegst du noch die ganzen FOMO-Leute, die denken, oh krass, das geht richtig ab gerade und dann kaufen sie das noch für völlig overpriced und danach fällt's.
Naja, es gab also schon viele Projekte, die auch wirklich einen Plan hatten, irgendwas mit dem Geld zu machen. Es gab Projekte, die Spiele entwickelt haben von dem Geld. Es gab natürlich auch welche, die haben einfach den Hype so ausgenutzt, dass sie erst danach so wirklich Ideen hatten, wie sie um diese neu entstandene, manchmal sind auch so Brands entstanden auf einmal, so diese eine Sammlung von diesem einen Künstler oder diesem einen Künstlerkollektiv oder so, war dann wie eine Brand und die hat dann so ein richtiges, wie ist so eine Art Statussymbol geworden, wenn du was von denen besessen hast. Das gab es natürlich mit diesen Bored Apes und so, das kannte jeder, aber es gab es auch in kleineren Rahmen oftmals. Und es war wirklich halt mega interessant, das Ganze auch zu beobachten, auch wenn man nie für diese größeren Sammlungen das Budget hatte, was im Nachhinein ganz gut war, weil die sind ja auch so krass gedroppt, da hätte ich ja dann noch viel höhere Beträge am Ende verloren quasi. Aber auf jeden Fall, das war alles sehr interessant zu beobachten. Es gab aber auch genau die du angesprochen hast, wo einfach gesagt haben, hey, hier ist gerade ein Hype. Ich schaue mir jetzt an, wie ich selber sowas mache. Dann verspreche ich irgendwelche Sachen. Und am Ende sage ich, ja, leider können wir es irgendwann, also einen Monat später sagst du halt so, ja, ich kann es leider doch nicht mehr umsetzen. Und davor wird hingehalten, damit noch ein bisschen Trades passieren und man sich diese bisschen Trading-Gebühr dann noch sichern kann und so. Das war wirklich so viel scammy, also es war, ich glaube 90% der Projekte waren Scam.
Ja, und ich finde es halt einfach, und das ist auch das, was ich bei Krypto immer noch gefährlich finde, ist, dass es fungiert, wie halt ein normaler Aktienmarkt fungieren würde. Fungus, Pilze.
Oh. Es fungiert.
und es ist aber völlig unreguliert, während ein Aktienmarkt schon reguliert ist. Und nee, natürlich auch einen Gegenwert hat. Also eine Aktie ist ein Teil des Unternehmens und am Ende des Tages kann eine Aktie auch spekuliert werden und der Aktienwert muss nicht immer der Firmenwert sein, wie man ja bei GameStop zum Beispiel sehr gut sieht. Aber am Ende des Tages weiß ich, wenn ich diese Aktie kaufe, kaufe ich ein Xtel Anteil dieser Firma. Und wenn die Firma pleite geht, ist die Aktie natürlich weg und wenn die Firma ultra erfolgreich ist, ist sie wahrscheinlich mehr wert.
Das ist natürlich, das kannst du ja nicht miteinander vergleichen, das ist ja ein sichereres Investment, geht ja eigentlich fast gar nicht als Aktien.
Ja, halt Rohstoffe noch.
Aber also NFTs oder allgemein Krypto, es ist weitestgehend unreguliert und das spricht ja viele so an, dass sie unabhängig sein wollen von Banken und dass es wie eine freie Weltwährung geben kann. Und das, ich verstehe den Gedanken dahinter schon, aber man muss es jetzt nicht, man sollte halt einfach, wenn du investierst, divers investieren, du kannst was in Krypto tun, du kannst auf eine Immobilie sparen und Aktien und du musst halt einfach alles irgendwo mitnehmen und dann ist alles risikoverkraftbar.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch einen Teil in Krypto und Krypto hat mir auch schon den Urlaub bezahlt, aus Versehen, weil keine Ahnung, was der Bitcoin so macht, aber es ist halt ultra volatil und man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass da am Ende des Tages kein Wert dahinter steht, sondern nur eine Masse an Leuten, die Interesse an dem Thema hat. Und das ist ja eigentlich exakt das, was an bei NFTs passiert ist. Es haben einfach extrem viele Leute, die ein extremes Interesse an diesem Produkt hatten, mehr oder weniger. Und dadurch sind diese Preise so hochgegangen und dann ist halt das Interesse abgefallen und deswegen sind die Preise halt jetzt krass im Keller. Und das ist halt was dir bei einer Aktie nicht passieren wird, weil die immer mindestens den Wert hat, den das Unternehmen an Wert hat.
Ja, richtig. Und das Ding ist auch bei Krypto hast du wenigstens, also eine gewisse schon bestehende Akzeptanz damit zu handeln. Es ist eine Währung, es ist ein Zahlungsmittel bei einigen Anbietern oder ich sag mal einigen. Es ist im Vergleich zum normalen Fiat-Währung ist es einige, aber insgesamt sind es mittlerweile schon viele Geschäfte oder Online-Anbieter, die Krypto akzeptieren. Das heißt, du kannst damit halt was anfangen. Mit einem kleinen Bildchen kannst du gar nichts anfangen. Wirklich einen Scheißdreck kannst du damit anfangen. Und das Interesse an diesen ganzen Kollektionen ist halt nicht nur irgendwie gefallen, es ist gleich null. Es ist nicht mehr vorhanden. Es gibt diese Szene eigentlich schon gar nicht mehr.
Ja.
Und das ist halt das Krasse, dass das wirklich von nicht von 0 auf 100, sondern von 100 auf 0 gegangen ist. Und das ist nicht mehr übertrieben. Also ich würde nicht mal sagen, dass noch 1% der Leute da drin sind. Das ist wahrscheinlich, ja, nur die an Entwicklung und Blockchain an sich und so Interesse haben, sind da vielleicht noch in dieser Szene. Aber es ist so krass, wie das sich verändert hat.
Und, ja, aber ja. Auch, also ist auch egal. Tech-Bubble war es zum Beispiel auch gar nicht so groß.
Ja, wir brauchen da jetzt gar nicht so viel.
Ich finde es voll spannend. Ich würd mir echt gerne mal so eine Reportage darüber sehen, die das so aus einem, also der technologische Anteil muss nicht so groß sein, aber einmal so aus diesem psychologischen Anteil und aus diesem soziologischen Teil einfach schaut, was ist da passiert und wie ist das wieder aufgelöst und was hat das mit den Leuten gemacht. Das interessiert mich schon wahnsinnig. Und ich finde es auch, als dieser Hype war, fand ich auch interessant, warum so viele Leute das geil finden oder das irgendwie spannend finden. Weil also mich hat's nicht gecatcht, aber es hat ja offensichtlich sehr viele Leute gecatcht und es gibt ja auch Leute, die damit Geld gemacht haben anscheinend.
Ja, die Leute, die damit Geld gemacht haben, waren aber nicht die, die gekauft haben, sondern die, die die Kollektionen ins Leben gerufen haben. Also die Leute, die, dass der Hype auf einmal so schnell vorbei war, das haben die wenigsten kommen sehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mich noch erinnern, ein Kumpel von uns hatte auch von einem, ich sag mal, NFT-basierten Spiel erzählt immer. Ja, pass auf, aber es geht jetzt nicht darum, was er so hatte, sondern dass da einer drin war, der ultra krass investiert war in dieses Spiel und der da wirklich, der hat quasi, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, seinen Job zu kündigen, aber hat er nachgedacht, seinen Job zu kündigen, weil er so viel Geld mit den NFTs gemacht hat und an dieses Spiel halt so geglaubt hat. So war mein letzter Stand. Und irgendwann hat man davon gar nichts mehr gehört und dann hat man nur noch gehört, oh, die ganzen NFTs von diesem Projekt sind alle gar nichts mehr wert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute den richtigen Zeitpunkt da getroffen haben, um auszusteigen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Und vor allem, wenn du dann wirklich so deinen Job gekündigt hast, dann stehst du ja ganz schnell wieder bei Null, weil selbst wenn du ein bisschen Plus hast und das ausgezahlt hast und es nicht direkt wieder in irgendwelche anderen vielversprechenden Projekte gesteckt hast, dann ist es auch schnell aufgebraucht wieder und dann hast du eigentlich null gemacht, nur dass du jetzt keinen Job mehr hast.
Voll. Und ich glaube, das ist auch das, was ich auch spannend finde an dem Thema, ist, dass es in dieser NFT-Bubble dann halt so viele gab, die irgendwie so wie so ein Priester zum eigenen Chor gepredigt haben. Also dass man nicht mehr so diese externe Brille auf hatte, weil zum Beispiel, ich habe wirklich keinen Plan von NFTs gehabt. Ich weiß nicht, wie das Konzept, ich weiß bis heute nicht, wie man sich ein NFT kaufen würde, wenn man eins haben will. Aber ich habe dieses Spiel gesehen, das da gespielt wurde und es sah halt erstmal bodenlos scheiße aus. Alle Funktionen waren fucking langweilig. Also jedes Handygame für 0 Euro sieht geiler aus und macht mehr Spaß. Und dann denke ich mir so, warum ist das jetzt, also warum sollte ich hier 1.000 Euro bezahlen für das Spiel? Macht keiner. Jemand zahlt die 1.000 Euro nur, dass man damit irgendwie Geld rausholen kann. Und dieser Gegenwert fehlt wieder. Und dann ist es eigentlich auch relativ klar, dass es irgendwann auch droppen wird.
Wenn das Spiel gewesen wäre, wo sich alle darauf geeinigt hätten, dass das cool ist, dass da eine Community drum entsteht, so eine große Community, dann ist es sogar vielleicht kein so blödes Investment unbedingt gewesen, wenn du halt früh gekauft hast, nicht im Hype. So. Weil die Technologie dahinter ist interessant. Du hast ja heutzutage wie eine Art Schwarzmarkt für zum Beispiel, sag ich mal, bei World of Warcraft irgendwelche krassen Schwerter zu verkaufen oder sowas. Und wenn du deine Ingame-Gegenstände, wie eben ein Schwert von einem Kämpfer, als NFT bekommst, dann ist das quasi einzigartig, dieser Gegenstand, und er kann nicht kopiert werden von A nach B, sondern du musst ihn transferieren. Du kannst einem Spieler ein Angebot machen, kann ich dieses krasse Schwert von dir haben, dann mache ich schneller Fortschritt in diesem Spiel. Also quasi diesen Pay-to-Win-Faktor, nur dass du nicht payst an den Hersteller, wie bei FIFA mit EA Sports, sondern du payst an den anderen, der sich das erarbeitet hat, dieses Schwert zu bekommen oder Glück hatte mit dem Schwert. Und dieses die Gegenstände, die dich im Spiel besser machen, untereinander in der Community zu handeln, ist so ein geiler Faktor bei einem Game. Aber solange, also der Ansatz ist falsch. Oh, es gibt jetzt NFTs, lass uns ein Spiel entwickeln, ist falsch. Sondern es gibt schon ein Spiel, was etabliert ist, lasst uns NFTs in das Spiel integrieren. Das ist geil, das ist ein cooler Ansatz. Lass uns Gegenstände aus diesem Spiel auf einmal untereinander handelbar machen mit Krypto oder was auch immer, einer Ingame-Währung, wie auch immer. Das finde ich interessanter.
Aber da ist das Thema ja, dass wenn ich ein Spielehersteller bin, keine Ahnung, EA oder so, und also für die ist die Technologie erstmal uninteressant, weil warum willst du, dass die Leute untereinander sich die Sachen kaufen, wenn du sie selbst verkaufen willst? Aber rein theoretisch.
Marktgebühr. Es gibt immer Gebühren, die du pro Trade abdrückst, doch klar.
Okay, aber rein theoretisch, ich würde das so machen wollen. Ich brauche dafür keine NFTs, ich brauche dafür auch keine Blockchain. Ich kann die gleiche Funktionalität abbilden in meiner komplett eigenen Datenbank. Ich kann ja trotzdem Elemente unique machen und die von A nach B transferieren. Ich habe ja nur dieses Blockchain-Konstrukt nicht. Dass es halt public ist und dadurch gesichert ist, dass es unique ist.
Genau, es ist eine Sicherheit und es schafft demnach auch Vertrauen, weil du kannst. Also wenn du sagst, ja, es ist unique, dann ist das in der, also wenn du das über einen NFT auf der Blockchain hast und es ist unique, dann kann ja kein zweites kommen. Aber der Hersteller kann sich immer entscheiden, keine Ahnung, ich dupliziere das jetzt, wenn es nicht, also wenn du nicht die Sicherheit hast, dass es irgendwo als Vertrag festgehalten ist, das ist ja auf der Blockchain als Vertrag quasi festgehalten, dass es einzigartig ist beispielsweise, dann kann ja auch theoretisch, keine Ahnung, dein Account leergeräumt werden oder so, aber das kann nicht passieren, wenn du dein Wallet zum Beispiel bei dir hast und es nicht teilst.
Aber was also, der Hersteller ja schon machen kann, ist die Regeln ändern. Also du siehst das ja bei Rare zum Beispiel, dass von Saison zu Saison einfach andere Regeln gemacht werden, die halt dann wieder dem Hersteller in die Karten spielen, damit deine uniken Karten kein Problem für den Hersteller werden.
Das ist richtig. Also die Regeln in dem Spiel können sich immer ändern. Aber deswegen meine ich ja, warum, also würde sich im World of Warcraft, würden sich ja nicht irgendwelche Regeln auf einmal monatlich ändern. Das heißt, bestehende Spiele, ja, die Diskussion ist doch, interessiert doch gerade niemanden, der hier zuhört, oder? Kann das sein?
Ich finde es spannend.
Ja, ich habe das Gefühl, dass die meisten gerade abschalten.
Keine Ahnung, ich fand's oder finde es inhaltlich spannend. Das ist unser Podcast, hä? Wenn wir es spannend finden, können wir darüber reden.
Ja, aber nicht zu lang. Man muss auch irgendwann so eine Bremse ziehen. Aber auf jeden Fall will ich sagen, dass wenn das eine Blockchain und NFTs sind einfach dafür gut, um Vertrauen zu schaffen, um etwas zu kreieren, worauf man sich verlassen kann. Und du fühlst dich so, als wenn du wirklich was besitzt. Das ist ja kein realer Gegenstand, aber du fühlst dich so, als hättest du einen einzigartigen Besitz und nicht nur eine Abbildung auf deinem Bildschirm, weil EA sagt, okay, das ist jetzt in deiner Tasche. Sogar bei EA ist es doch auch vorgekommen, dass auf einmal irgendwelche Karten aus dem Bestand von irgendwelchen Gamern gelöscht wurden. Und das kann nicht passieren, wenn du auf der Blockchain das verifiziert hast. Beispielsweise jetzt.
Das stimmt, ja. Aber
du musst jetzt einfach nur zugeben, Philipp, wenn du sagst, es soll Sicherheit und Vertrauen schaffen, dann ist der Blockchain- und NFT-Faktor interessant. Wenn du dich auf den Hersteller verlassen willst und dein Glück in, keine Ahnung, die Server von EA geben willst, dann, oder dein Vertrauen, dann ist es halt, kannst du ja auch machen, ist ja auch okay.
Ja,
funktioniert ja auch aktuell.
Es gibt zwei Key-Faktoren, wo ich das ultra interessant finde, Blockchain. Das eine ist Banking generell, weil gerade beim Transferieren von Geld und so weiter eine zentrale öffentlich, also eigentlich sowas, was halt Bitcoin macht oder was die ganzen Kryptowährungen machen, finde ich per se spannend und gerechtfertigt. Und so Dokumentationen von Prozessen und Dokumente einzigartig halten, auch mega spannend. Für Gaming ich weiß nicht, ich finde dadurch, dass am Ende des Tages wird es immer Möglichkeiten geben, dass der Hersteller daraus Profit schlägt, indem er irgendwas auf- oder abwertet. Und ich glaube nicht, dass Leute Spiele kaufen wegen der Technologie. Du kaufst ja kein FIFA, weil es eine geile Technologie verwendet, sondern du kaufst, weil es ein geiles Spiel ist.
I wish. Aber.
Ja, war ein schlechtes Beispiel, ich weiß.
Ja. Ja, eine Sache hast du gerade gesagt, was Bitcoin macht. Bitcoin macht nichts. Niemand leitet Bitcoin. Bitcoin ist einfach nur da. Also, weißt du, nur vom Wording her oder vom Gedankengang.
Ja, aber...
Es ist frei. Keiner leitet da irgendwas. Das ist eben der Unterschied.
Bitcoin wurde doch mal umgebaut.
Nee. Bitcoin wurde irgendwann mal kreiert, da ist in dem Vertrag oder ich sage immer Vertrag, aber es ist einfach technisch hinterlegt, dass Bitcoin so gewisse Stufen hat, wo dann immer weniger gemintet werden, also gefarmt werden kann, meine ich. Ja. Also dass so ein deflationärer Effekt entsteht und so. Und das ist aber alles schon, jeder weiß von Anfang an schon davon, das ist nicht auf einmal festgelegt worden.
Ja, das
oder meinst du das Halving?
Ja. Es gab doch mal irgendwie so ein Ding, dass sie irgendwas gemacht haben.
Wer ist sie?
Weiß
niemand
ich
hat
nicht.
Die Macht über diesen
so
Vertrag.
Ich
glaube nicht, dass das so sie, es gibt kein sie, hat irgendwas mit Bitcoin gemacht. Okay. Das geht gar nicht.
Auch das, gut. Wie das funktioniert mit diesem Deflationär, das ist auch so geil. Ich habe da mal so eine Reportage drüber. Also es wird ultramathematisch und es ist richtig krank komplex. Aber das macht auch richtig Spaß, sich da reinzuarbeiten für alle, die da Bock haben. Aber wir machen mal weiter im Text, sage ich mal.
Genau, auf Platz 3.
Wir sind immer noch in der Liste mit Dingen.
Ich wusste, dass du es vergessen hast.
Ich habe es komplett vergessen. Aber ich finde es spannend. Ich finde es mega geil. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben.
Jetzt ist ja auch, und du könntest ja viel tiefer jetzt noch reingehen, dann noch irgendwie doch nochmal irgend so ein Halbwissen recherchieren, um hier Mehrwert zu geben. Aber Leute, das ist generell ein interessantes Thema für die Zukunft und ihr werdet um das Thema Blockchain und so weiter eh nicht drum herum kommen. Also informiert euch, aber nicht von uns. So, auf Platz, warte, was habe ich gesagt? 3, nee, doch, genau, auf Platz 3 hätte ich, dass du einfach palettenweise Klopapier während der Pandemie gekauft hast.
Ja, so, und
also,
und so weiter.
Absoluter Duschschrei-Moment oder,
peinlich.
Ich glaube, darüber, da würde ich mich schon, ich weiß nicht, ob ich darüber lachen würde, da würde ich mich eher schämen, weil ich irgendwie ein Arschloch war.
Ja, aber dann
habe anderen was weggekauft.
Ja, und irgendwie fand ich es idiotisch dann, als dieser Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ist es wieder passiert. Dann waren wieder die Regale leer. Aber ich habe gesagt, oh Leute.
Ja.
Aber ich habe damals Toilettenpapieraktien gekauft und die sind richtig hochgegangen.
Ja, das ist clever gewesen, das ist gut. Naja, schön, dass du dich an Krieg bereicherst.
Nee, das war bei Corona. Ich habe mich an der Pandemie bereichert.
Ja. Dann auf Platz 2. Das ist vielleicht was ein bisschen weiter zurückliegt als das Corona oder NFTs. Wobei es auch aktuell sein kann, wer weiß, aber bei mir im Leben liegt es weiter zurück, jemandem zu schreiben, wieso antwortest du nicht?
Oh ja.
Ich kann nur so viel sagen, wenn das bei euch noch aktuell ist, diese Frage, jemandem zu schicken, dann müsst ihr dringend an euch arbeiten.
Er wird wahrscheinlich einen Grund haben.
Aber ich meine dieses Toxische, wieso antwortest du
ja,
nicht?
Ja.
Nicht dieses, wenn man sich Sorgen macht. Ja, das ist natürlich was anderes.
Das ist gerechtfertigt.
Oh, wow, seit wann geht hier ein Screensaver bei meinem Mac an? Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch.
Das hoffe ich auch für dich.
Das ist noch nie passiert bei der Aufnahme.
Krass. Läuft okay, die Aufnahme? Hast du gecheckt?
Ja, läuft noch. Alles gut. Es geht weiter. Und mit Platz 1 enden wir die Kategorie, worüber Leute mit 10 Jahren Abstand entweder lachen, wenn sie sich nicht selbst zu ernst nehmen, oder sich schämen, wenn sie sich selbst zu ernst nehmen, ist Schablonen für die Bartrasur.
Hä? So was gibt's? Gab's?
Ja, es gibt sowas. Das hältst du dir so hin und du rasierst quasi an der Schablone entlang. Habe ich nie gemacht, aber ich habe dafür Werbung mal gesehen. Das sind so Bros, das sind so Fitness-Bros, die mit einem dichten Bartwuchs. Die wollen so eine schöne... Ja, aber ganz im Ernst, ultra peinlich, sorry. Das ist wirklich peinlo hoch 10.
Was, hat man sich da so Tribals oder...
Nee, das ist einfach nur so ein viertelter Kreis quasi.
Ach so, okay, ja, okay.
Kannst du dir vorstellen?
Ja, kann ich mir vorstellen.
An der Wange so entlang. Das ist doch peinlich, Alter.
Keine Ahnung.
So ungefähr eine Symmetrie hinbekommen, wenn du dich selber rasierst. Das machst du fast wöchentlich.
Ja, wenn du so einen dichten Bartwuchs hast, willst du es vielleicht genauer haben.
Ich finde, das sieht auch noch, also wenn, so wie ich das da bei dieser Werbung gesehen habe, sieht es auch noch scheiße aus. Muss man sich doch irgendwas Besseres überlegen.
Ja, wenn du so Harald Glöckler-mäßig so halt den perfekten Bart hast, dann ist es
so
auch
sah es bei diesem Browser aus.
Ja, stimmt, okay. Ja.
Doch, nee, da bin ich, ich habe es wie gesagt selber nicht genutzt, aber das, ich habe früher mal Werbung dafür gesehen, dachte mir so, yo, das passt in die Kategorie ganz gut rein.
Sehr gut.
Gut.
War eine gute Liste mit Dingen, hat auch mal ein bisschen was aufgemacht. Spannend.
Ja, eigentlich hat es zu viel aufgemacht. Das wird schon wieder eine lange Folge. Ich sehe schon, wir müssen jetzt zu den Pflichtkategorien.
Ja, gehen. Ich habe aber auch sonst wirklich Zero-Content, dementsprechend perfekto.
Ja, das ist doch schön.
Dann wollen wir gleich, oder?
Wollen wir direkt.
Hier sind die zwei vom Nebentisch mit
die absurden News der Woche. So, kurios.
Absurd. Absurd.
Sowas von absurd. Wir haben hier, also ich habe hier eine tolle News gefunden.
Mhm.
Also wir machen heute zwei News von mir, eine von Philipp. Oder ist deine sehr negativ? Dann kannst du auch gerne anfangen.
Nö, meine ist einfach nur schusselig.
Schön, dann fange ich mit zwei an und eins wird heute von Philipp vorgetragen. Ich habe hier einmal gefährliches Pannenschiff ändert plötzlich Kurs. Mehrere Tage lang befand sich der beschädigte Frachter Ruby zwischen Norwegen und Dänemark. Nun scheint die Reise Richtung Mittelmeer zu gehen. Nach Tagen ich hatte den Artikel schon gelesen und es ist ehrlich gesagt scheiß uninteressant geschrieben, aber ich fasse ihn jetzt für euch zusammen.
Das wäre nett.
Also dieser Frachter, der ist in Russland gestartet. Und wurde direkt irgendwie nach dem Auslaufen beschädigt, ist aber trotzdem weitergefahren. Warum ist das wichtig oder schlecht, dass der beschädigt ist? Naja, der hat 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat an Bord.
Das ist, glaube ich, was nicht gut ist.
Könnt ihr euch noch an diese Videos erinnern, wo jemand wo war denn das nochmal? In Beirut, in der libanesischen Hauptstadt, diesen Hafen so gefilmt hat und auf einmal denkt man so, da ist eine Atombombe explodiert in dem Hafen. Könnt ihr euch daran noch erinnern, an diese Videos? Das war August 2020.
Ich kann das nicht. Ich kann aber nicht für alle sprechen.
Okay, auf jeden Fall wurden da 200 Menschen bei dieser Explosion getötet und das war auch Ammoniumnitrat, das in diesem Hafen falsch gelagert wurde. Mhm. Es wurde einfach falsch gelagert und auf einmal hat es halt Peng gemacht, Alter. Und
ah ja, doch, ich erinnere mich.
Ja, okay. Das war wirklich, diese Videos davon, unglaublich, was es für eine Kraft hatte. Naja, und jedenfalls, also diese 20.000 Tonnen Ammoniumnitrat, die da jetzt drauf sind, hat siebenmal so viel Explosionskraft wie das, was da in Beirut passiert ist. Und das ist in etwa die Kraft der Atombombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde.
Das ist ein Problem.
So. Das ist ein Problem, genau. Und also hier steht, dass mehrere Anrainerstaaten, das ist auch so ein komisches Wort, was sind Anrainerstaaten? Kannst du mir das sagen?
Die reinen da an. Nee, das sind Nachbarstaaten.
Falls. Ja, hier steht Anrainerstaaten der Nord- und Ostsee.
Ja, weil die Ostsee ist ja kein Staat, deswegen sind es so Staaten, die halt da dran liegen.
Ja, okay. Dann sind es also quasi Staaten mit Meereszugang zu Nord- oder Ostsee.
Ja.
Beobachten halt genau, was da so abgeht, weil dieses Schiff muss ja irgendwo repariert werden.
Mhm.
Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel am Anfang Tromsø, also in Nordnorwegen, da wurde das erst, wollte das an ankern oder hat schon geankert und dann wurde es dem Hafen verwiesen. So. Und dann galt lange als Zielort für die Reparatur das litauische Klaipeda. Aber die Behörden vor dem Staat haben dann ebenso wie die schwedischen Häfen dem Schiff die Einfahrt verwehrt. Und jetzt hat Dänemark wenigstens erlaubt, dass es durch deren Gewässer fahren darf. Und jetzt wird da quasi nach einem Hafen gesucht, wo das repariert werden kann, weil keiner will, dass so eine gefährliche Fracht wie die mit der Sprengkraft einer Atombombe im Hafen bei denen liegt. Und ich kann das nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das sehe ich auch so.
Das Problem ist...
Kann man es nicht versenken? Also,
was jetzt? Also, so... Weiß, also es nimmt jetzt Kurs auf nach Richtung Malta, steht hier. Mhm. Aber ob das jetzt dann dort irgendwie ankern darf oder repariert wird, also keine Ahnung. Es ist echt ein schwieriger Fall. Da hat ja auch keiner Bock dran zu arbeiten oder drauf zu arbeiten.
Aber es ist nur die Sprengkraft von der Atombombe. Es ist jetzt nicht radioaktiv oder so, oder?
Nee, das ist es nicht. Nur die Sprengkraft.
Ja, dann schieb's auf offene Meer und jag's in die Luft.
Ich glaube, das ist ultra schlecht für die Umwelt, Ammoniumnitrat.
Dann gehen wir alle nochmal Wiese aufheben.
Ja, dann haben wir es eigentlich ausgeglichen.
Dann müsste es quitt sein. Also ich war schon, ich gehe nicht nochmal. Aber alle anderen könnten dann nochmal.
Ja, wir gehen alle Ammoniumnitrat fischen.
Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht umweltmäßig gut. Aber was wäre sonst damit passiert? Das wäre doch früher oder später eh im Meer gelandet. Was macht man damit, mit Ammoniumnitrat?
Genau, Ammoniumnitrat dient vor allem als Hauptbestandteil von Düngemitteln, kann aber auch als Sprengstoff verwendet werden. Steht hier.
Also ist Russland wohl kein Zielhafen.
Ja, das ist mal der Ausgang. Sorry. Ausgangspunkt. Aber ja, das war auf jeden Fall die eine News. Vielleicht hören wir davon auch nochmal in den Nachrichten.
Das könnte passieren.
Könnte passieren, aber ohne weiteres entzündet sich es jetzt nicht. Also das Schiff ist zwar beschädigt, aber also es brennt nicht.
Noch was mal gut ist. Nicht.
Ja. Okay, und dann gehen wir zu einer ganz flotten News Nummer 2 mit einer tollen Headline. Mann lebte 26 Jahre mit Legostein in Nase.
Was?
Ja. Ein Mann aus Arizona hat nach fast 30 Jahren ein Lego-Teil aus seiner Nase entfernt. Dieses Fundstück könnte eine Erklärung für seine gesundheitlichen Probleme sein. In Arizona hat ein Mann nach 26 Jahren einen Lego-Stein aus seiner Nase entfernt. Ben Hubbock, mittlerweile 32 Jahre alt, entdeckte das kleine Spielzeugstück, als er während einer Dusche die Nase schneuzte. Auch eklig, weil ich glaube nicht, dass er ein Papier dabei hatte. Er berichtete auf Instagram über das ungewöhnliche Ereignis. "Ich kann wieder atmen", sagte Hubbock. Als Kind hatte Havok das kleine runde Lego-Teil in seine Nase gesteckt und es nicht mehr hinausbekommen. Ein späterer Versuch, es mit einem weiteren Lego-Männchen zu entfernen, scheiterte ebenfalls und führte dazu, dass auch der Kopf des Männchens in seiner Nase stecken blieb. Seine Mutter konnte damals nur diesen Kopf mit einer Pinzette entfernen. Seither litt Havok unter gesundheitlichen Problemen wie Asthma und Schlafapnoe. Sein Arzt empfahl ihm, in der feuchten Umgebung einer Dusche die Nase gründlich zu reinigen, um mögliche Blockaden zu lösen. Dies führte schließlich zur Entdeckung und Entfernung des seit Jahrzehnten festsitzenden Lego-Stücks. Ja, das ist crazy. Und ich frage mich so, war er zum ersten Mal dann beim Arzt wegen dieser Sachen oder, also...
Ja, wahrscheinlich hat er es auch komplett vergessen, oder?
Boah, ganz schlimme Vorstellung, dass... was in meiner Nase so drin steckt, was ich nicht rauskriege. Aber also, auch wenn du nur durch die eine Seite Luft bekommst.
Ja, aber erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass in so eine Nase verdammt viel reinpasst.
Warum erfahrungsgemäß?
Ja, durch diese Nasenscheidewand-OP, die ich hatte, da hat man ja dann nach der OP so Tamponaden drin.
Ah ja.
Und das waren wirklich so krank viele, die waren so groß und komplett da drin. Also da passt schon crazy viel rein. Also wenn das jetzt so ein rundes, diese kleinen runden Lego-Bausteine, wenn es da ist, das passt da easy rein. Und du kannst dann noch 8 dazu jedes Nasenloch schieben, ist kein Problem.
Okay, krass. Das wusste ich nicht. Ich hatte noch keine Nasen-OP, außer als kleines Baby. So.
So. Ach ja, ich habe auch noch eine News, genau. jetzt kommt meine Rolle. Und zwar, meine Quelle ist ein Reel, das ich gesehen habe. Und Titel des Reels ist Urin für Baguette. Es gibt jetzt in Frankreich, gibt es so ein Dorf, wo du deinen Urin abgeben kannst. Und die wollen daraus Dünger machen. Und damit wollen sie dann Weizenfelder düngen und damit Baguettes machen, die sie dann wieder ausgeben. Es ist aber noch nicht fertig, aber sie sind sich 100% sicher, dass es funktioniert.
Warum soll es? Hä? Was ist? Es ist gar nicht so eine News eigentlich, weil du isst ständig Gemüse, die das mit irgendwelcher Scheiße von Tieren bestreut wurde.
Ja, aber diesmal ist das Pisse von Menschen. Eigentlich ist das Absurde, dass du deinen Urin da abgeben kannst.
Das ist absurd, ja. Das ist irgendwie strange, wenn man es erstmal so hört.
Und die da auch so, also, und sie so philosophieren, dass wenn jetzt alle in Paris, wenn der ganze Urin gesammelt werden könnte und daraus Dünger gemacht wird, wie viel mehr Baguettes man dann machen könnte. Gibt eine Reportage dazu von ARD und Tagesspiegel, I don't know, sowas.
Das ist in Frankreich, glaube ich, immer so, wenn du so ein Szenario hast, so, oh, wenn alle Leute in Paris auf einmal aufs Fahrrad umsteigen würden, statt Auto zu fahren, und dann kommen irgendwelche so Szenarien hinter Szenarien, und am Ende ist immer, wie viele Baguettes wir dann mehr machen können. Das ist immer das Ergebnis davon.
Ja, sonst hat es einfach keinen Stellenwert. Das wird alles in Baguettes aufgerechnet.
Es macht sogar Sinn, weil guck, dann können sie sogar sagen, dann würden wir ja CO2 sparen. Das heißt, wir könnten hier ein bisschen mehr Wald abholzen, dann könnten wir mehr Getreide anbauen und dann könnten wir viel mehr Baguettes backen.
Ja.
Und so kannst du alles, sag mir ein Szenario, ich mach dazu Baguettes, komm.
Hitler wiederbeleben.
Das hat ja mit Frankreich gar nichts zu tun, hä?
Nee, das war ja wohl, die wurden ja überrannt.
Ja, aber, okay, ja, wenn wir Hitler wiederbeleben würden, dann wird Deutschland richtig viele Panzer wahrscheinlich wieder bauen und bei uns irgendwann einmarschieren. Das Gute ist, dass die Panzer alles plattwalzen und dann haben wir wieder leere Flächen. Dann könnten wir wieder Weizen anbauen und dann könnten wir noch mehr Baguettes haben.
So. Ja, es geht immer.
Es geht immer. Ja, gut.
Eine eigene Mondmission für Frankreich.
Ach so, nochmal weiter. Das ist jetzt schwierig, auf dem Mond wächst ja kein...
Ja,
das
war mein Gedanke. Ich weiß es.
Okay.
Die Astronauten sind ja dann auf dem Klo und dann kann man wieder das Urin einsammeln von der Rakete und dann hat man Mondurin. Den kann man noch teurer verkaufen. Mit Mondurin gedüngt.
Man könnte zumindest ein paar Baguettes davon mehr machen, aber wahrscheinlich recht wenige.
Ja, aber die dann teurer verkaufen, weil es sind natürlich ganz besondere Baguettes.
Sind astronautisches Urin-Baguettes.
Außerirdisch gut.
Außerirdisch eklig. Gut.
Gut.
Das waren die News. Interesting.
Interesting.
Interestrialing. Ich würde sagen, gehen wir doch zu unserer letzten Kategorie und dann haben wir es auch für heute.
Ja, denn wir haben eine Nachricht bekommen und zwar fragt jemand, bin ich das Arschloch, weil die als neue Führungskraft, sag mal, er kann nicht mal, wenn es bei der Überschrift schon struggelt mit dem Richtigschreiben. Okay, bin ich das Arschloch, weil die als neue Führungskraft das alte Team zerstreut habe?
Aha, ja. Das macht viele beim Kontext aus. Also ich verstehe die Überschrift nicht.
Ja, ich zum Beispiel auch gar nicht. Aber wir werden sehen. Ich lese vor.
Mhm.
In den letzten 40 Jahren waren sie das größte Arschloch unter den Führungskräften. So begann und endete mein gestriges Mitarbeitergespräch.
Ah, er ist also Führungskraft, er sie?
Ja.
Okay.
Die Vorgeschichte erklärt, wie es dazu kam. Ich bin Mitte 20 und seit etwas über einem Jahr Führungskraft in einem DAX-Konzern. Ohne Studium habe ich mich durch harte Arbeit vom Außendienstmitarbeiter zur Führungskraft hochgearbeitet. Mitte letzten Jahres wechselte ich in die Führungsebene, nachdem ich als Nachfolger für einen in Rente gehenden Teamleiter vorgeschlagen wurde. Das Team, das ich übernahm, galt als unattraktiv. Sie waren super hässlich und nein, 11 Mitglieder.
Er ist Mitte 20, ne?
Ja, ich glaube, das ist so ein, okay, so ein Look back in time oder so. 11 Mitglieder, davon 4 in den 20ern, der Rest über 55. Es hatte den größten Aufgabenrückstand und die niedrigste Produktivität. Schnell erkannte ich, dass radikale Umstrukturierungen nötig waren. Die Prozesse waren ineffizient und veraltet. Alles lief über unübersichtliche Excel-Tabellen. Ich entwickelte ein neues System, das von den jüngeren Kollegen gelobt wurde, aber die älteren Kollegen zeigten Widerstand und sabotierten das System. In einem Meeting mit den jüngeren Kollegen wurde klar, dass die Älteren nicht nur das System absichtlich falsch nutzten, sondern auch ein toxisches Arbeitsumfeld schufen. Außerdem bestanden sie auf ständiger Büropräsenz, obwohl unser Unternehmen flexible Homeoffice-Regelungen hat. Ich entschied, das Team im System in zwei Gruppen aufzuteilen, jung und alt. Den Jüngeren erlaubte ich komplett remote und zu beliebigen Zeiten zu arbeiten, solange die Produktivität stieg. Innerhalb von 3 Wochen waren die jungen Kollegen nicht mehr im Büro, erledigten ihre Aufgaben aber zuverlässig, oft auch nachts. Ihre Zufriedenheit und Produktivität waren hoch. Mit den älteren Kollegen gab es ständig Konflikte, bis es nach 3 Monaten zu einem Gespräch mit meinem Vorgesetzten kam. Nach einer Standpauke legte ich die Zahlen vor. Die 4 jungen Kollegen waren doppelt so produktiv wie die 7 älteren. Ich schlug vor, die älteren Kollegen in andere Abteilungen zu versetzen und dafür 3 junge Mitarbeiter aufzunehmen. Nach längeren Diskussionen wurde mein Plan umgesetzt. Heute besteht das Team aus 6 jungen und 2 älteren Kollegen, die bald in Rente gehen. Die Produktivität ist so hoch wie nie. Die Kosten sind gesunken und fast alle Mitarbeiter remote. Einmal im Monat treffen wir uns zum Teammeeting. Einer der letzten älteren Kollegen sagte mir dann im Mitarbeitergespräch den eingangs erwähnten Satz: Jetzt die Frage, bin ich das Arschloch?
Das ist nur eine Selbstbeweihräucherung, wie geil er doch ist, was er alles erreicht hat. Und es ist hier kein konkretes Szenario geschildert, was Rückschlüsse auf ein Urteil jetzt irgendwie zulässt. Das, was soll ich jetzt sagen? Nur weil er Leute versetzt hat und den einen, also die nach ihrem Alter entsprechend behandelt, also ich weiß nicht, mir fehlt viel zu viel Information, um zu sagen, er wäre ein Arschloch.
Und dabei hat er wirklich viele Informationen über seine Leistung dagelassen.
Ja.
Aber halt nur über das.
Also, wenn jemand dir vorwirft, ja, du bist ein Arschloch, dann musst du, ich glaube, er hat bewusst einiges an ja, sag ich mal, Subtext verschwiegen, damit jetzt jeder schreibt, nein, hä, wieso? Alles ist doch voll legitim. Aber es sind bestimmt Sachen vorgefallen innerhalb dieser Konflikte, die einen dann zu dieser Aussage verleiten und dementsprechend absolut nicht hilfreich, was er da geschrieben hat. Und
ja, ich glaube, es war,
ja,
also offensichtlich ist es ihm halt leicht gefallen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem junge Leute, also Leute in seinem Alter, produktiv sind und gute Arbeit leisten, weil er sich da gut reinversetzen kann. Aber ich finde, eigentlich die Stärke von der Führungskraft ist ja zu sagen, ich kann mich in unterschiedliche Personen und unterschiedliche Szenarien und Charaktere hineinversetzen und kriege die alle in einen Tisch und kriege das irgendwie geregelt. Und er hat halt einfach nur alle, mit denen er es nicht geregelt hat, bekommt rausgeworfen, mehr oder weniger. Also sie wurden ja nicht gekündigt, sondern versetzt. Und mit denen es gut klappt, die reingeholt. Also ich finde es nicht mal aus einer Manager-Sicht eine hervorragende Leistung. Es ist halt eine, die funktioniert, okay. Aber ist er ein Arschloch, weil er das Team auseinandergerissen hat? Nee, aber es war jetzt auch nicht so wirklich skilly.
Ich weiß nicht, ich finde ehrlich gesagt, wenn du da von 11 ganze 7 drin hast, die querschießen, bewusst mit Absicht,
ja,
die schlechte Zahlen haben, also keine guten Angestellten sind und jemand deckt das auf und versucht sie über eine Systemoptimierung zu besserer Kostenleistung zu motivieren und die weigern sich, dann ist die logische Konsequenz, dass man sich von denen trennt irgendwann oder nicht. Es geht halt nur nicht so leicht in Deutschland. Du musst sie halt dann erstmal irgendwie verschieben oder
nee, das Sabotieren hat er erst angefangen, nachdem er schon Systeme eingeführt hat, von denen er dachte, sie bringen Verbesserung, also die ja auch eine Verbesserung gebracht haben anscheinend.
Ja.
Also er kam ja nicht rein und die haben sofort sabotiert, sondern er muss irgendwann die Kabine verloren haben. Wie man beim FC Bayern so schön sagt.
Ja, aber es ist auch, glaube ich, ganz viele Leute so, ich bin seit 40 Jahren dabei, jetzt kommt dann ein 25-Jähriger und will mir irgendwas erzählen. Genau. So ist halt wahrscheinlich die Einstellung.
Kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen.
Es klingt schon so. Aber gut, er schreibt das ja auch aus seiner Sicht.
Ja, ja, total.
Also, nee, ich denke, er ist ein Arschloch, weil er so ein schlechtes MITR-Soll geschrieben hat. Und was seinen Case angeht, da muss ich mich leider enthalten, weil es fehlen mir zu viele Details hier. Ich würde sagen, alle sind Arschlöcher, wenn überhaupt. Oder niemand. Mal sehen.
Reddit sagt zu 51%, er ist ein Arschloch. Ich bin mir unschlüssig.
Nee.
Ich glaube einfach, er ist nicht so gut da drin, was er macht. Ich glaube, also er kann es auf in bestimmten Szenarien kann er es sehr gut, aber er kann es nicht universell gut einsetzen.
Ja, macht ihn halt aber nicht
das macht ihn jetzt nicht zum Arschloch, das macht ihn einfach nur zu halt einem Mensch.
Gut.
Das nächste Mal lese ich mir wieder den Reddit-Post durch, bevor ich ihn vortrage.
Wäre besser, ja.
Zeit war knapp.
Ja, wir haben nur eine Woche, um uns vorzubereiten, das stimmt.
Könnte ich ja nicht ahnen, dass...
Deine Vorbereitung müsste doch eigentlich schneller gehen als meine.
Das denkt man, aber es sind wirklich, also 98% der Bin-ich-das-Arschloch-Posts sind wirklich Trash. Es dauert wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis ich da mal annähernd was finde.
Was heißt Trash? Kannst du uns zwei mitbringen? Jetzt mal einen klassischen Trash-Fall, wo du sagst, das macht keinen Sinn, den hier vorzutragen. Und einen guten,
yep.
Dass wir so einen Vergleich haben.
Haben wir einen Vergleich, ja.
Mach dir eine Notiz, weil sonst heißt es wieder, ich hatte keine Zeit.
Ja. Oder ich hab's vergessen.
Ja, oder so. Gut, dann sind wir durch die Woche mit dieser weiteren Folge. Folge 110.
Hol die Polizei.
Ist es.
Hol doch die Polizei. Gab's da nicht mal ein Lied, oder?
Hol doch die Polizei. Mit Sicherheit. Ja. Ich kenn's noch nicht.
Nein, ich weiß es auch nicht. Hat irgendwas aufgemacht in mir. Okay, wir sind fertig für heute. Es war mir ein Fest, mit dir nochmal in alten Krypto-Zeiten zu wägen. Schwelgen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Es macht einfach jede Woche wieder Spaß aufzuzeichnen und ja, es geht immer weiter, Leute. Das Rad des Lebens dreht sich immer weiter und wir werden auch weitermachen mit diesem Podcast. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit den Worten eines großen Mannes, weil der war locker über 1,90. Oder belasten, man weiß nie. Tschüss.
Tschüss.